und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
Es ist Kalenderwoche 23 und Europa wählt die Holländer schon seit Donnerstag, die Iren seit Freitag, die Letten am Samstag und am Sonntag stoßen wir in Deutschland dazu als Titelverteidiger. Mal sehen, ob von der Leyen den Titel verteidigen kann, aber egal, hier ist nicht Brüssel, hier ist Berlin. Hier ist das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier. Und wer drängelt sich da so ans Mikro, wie sonst nur Markus Söder vor die Kameras, wenn er im Flutgebiet ist? Mein Kollege Andreas Niesmann.
Ich denke allerdings, dass meine Frisur besser sitzt als die von Markus Söder, mein Lieber. Aber wenn ich Söder bin, dann bist du ja im Flutgebiet. Der Habeck an meiner Seite, oder?
Also, wenn ich Habeck bin, dann bist du aber Baerbock.
Oh, naja, gut. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe unseres kleinen Podcasts. Und wir haben zwei Größen des Investigativjournalismus in dieser Folge zu Gast. Sie haben gerade ein Buch über den Rammstein-Skandal veröffentlicht und machen damit jede Menge Furore. Lena Kampf von der Süddeutschen Zeitung und Daniel Drepper vom Rechercheverbund NDR, WDR und SZ.
Und zu viert reden wir über diese Themen.
Mannheim.
Die politische Debatte nach der tödlichen Messerattacke durch einen Afghanen.
Rammstein.
Der Skandal um die Vorwürfe gegen Porno-Rocker Till Lindemann.
Und Weinstein.
Erlebt nach der Filmbranche nun auch die Musikindustrie ihren MeToo-Moment? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie werden es gemerkt haben, es war eine unheimlich volle Woche diese Woche. Die Europäische Zentralbank senkt zum ersten Mal seit Jahren den Leitzins.
Yes.
Da warst du elektrisiert.
Ja.
Markus Söder haben wir schon erwähnt, der hat in den Fluten in Bayern, in den Gummistiefeln den Klimaschutz und den Hochwasserschutz entdeckt, wo er eben noch dachte, das wäre eigentlich was, wo man ganz gut sparen kann, nicht mit der Brechstange und so. Aber jetzt Land unter und wir denken, bestimmt wird sich da einiges ändern. Und apropos Energiepolitik, apropos Klima, Robert Habeck wird in die Enge getrieben wahrscheinlich von der CDU/CSU. Die setzt einen Untersuchungsausschuss ein, weil sie rauskriegen wollen, warum ist Robert Habeck aus der Atomkraft ausgestiegen?
Ja.
So habe ich das verstanden.
Ja, so ist es auch. Ja, ob Robert Habeck in die Enge getrieben wird, da habe ich noch ein bisschen meine Zweifel. Wir haben das ja auch sehr intensiv beredet hier im Podcast mit dem Kollegen Gräber vom Cicero, der ja diesen ganzen, sagen wir mal, dieses ganze Skandälchen ins Rollen gebracht hat. Ich bin nicht ganz sicher. Es könnte auch gut sein aus meiner Sicht, dass dieser Untersuchungsausschuss ein Bumerang wird für die Union und ein Eigentor. Und weil mir fallen keine anderen abgegriffenen Sprachbilder mehr ein. Und sonst weiß ich ganz viele. Aber also warten wir es jetzt mal ab, was dabei rauskommt.
Ja, da bleiben wir auf jeden Fall dran. Und ein Thema, was wir letzte Woche nicht mehr besprechen konnten, weil die Ereignisse sich zugetragen haben, als wir quasi schon veröffentlicht hatten, ist der Messerangriff in Mannheim, der sich da am letzten Freitag zugetragen hat. Ein in Deutschland lebender Afghane, der in Afghanistan geboren ist, als Jugendlicher nach Deutschland gekommen ist, hat dort einen Infostand, eine Kundgebung einer islamkritischen, islamfeindlichen Bewegung überfallen, wollte da die Leute ganz offensichtlich mit dem Messer, man muss sagen, umbringen, nachdem es gibt ja Videos davon.
Ja, das kann man sagen.
Ja, und bei dem Versuch, ihn davon abzuhalten, ist tatsächlich ein Polizist tödlich verletzt worden. Das haben Sie natürlich alle mitbekommen. Inzwischen hat die Generalbundesanwaltschaft die Ermittlungen in dem Fall an sich gezogen, weil dieser Kriminalfall als religiös motiviert eingestuft werden könnte. Und wenn sich das ergibt, steht Terrorismus im Raum, ist der Generalbundesanwalt zuständig. Und natürlich deswegen hat sich auch sofort eine politische Debatte daraus entspannt.
Ja, natürlich ist das so und das ist ja auch ein krasser Fall. Also der Mensch, um den es da ja ursprünglich ging, das ursprüngliche Ziel dieses Angriffs, Michael Stürzenberger, ist ja ein stadtbekannter, man kann schon sagen, Islamhasser, ja, der dort demonstriert hat. Es war auch schon deswegen ja Polizei direkt vor Ort, mutmaßlich, um ihn zu beschützen und trotzdem schafft es dieser Attentäter, den anzugreifen und in einem Tohuwabohu, was sich dann da bildet, tötet er auf eine sehr brutale Art und Weise einen Polizisten so. Und natürlich der Aufschrei war groß, zumal der Mensch war ein abgelehnter Asylbewerber. Er hatte zwar einen Aufenthaltstitel in Deutschland, aber er war nur geduldet.
Ja.
Das kam sofort die Debatte auf, warum schaffen wir es eigentlich nicht, Straftäter und Gefährder aus Afghanistan und Syrien, das sind die beiden Länder, die da im Fokus stehen, abzuschieben, und sollten wir das nicht wieder machen? Und es war ja so, dass die Älteren erinnern sich, Horst Seehofer, der war ja seinerzeit Bundesinnenminister, und der war nicht unbedingt dafür bekannt, dass er sich immer dafür ausgesprochen hat, dass möglichst viele Migranten aus Afghanistan und Syrien hier bleiben dürfen. An seinem 69. Geburtstag hat er sich ja öffentlich gefreut und dafür einen ziemlichen Shitstorm bekommen, dass 69 Leute abgeschoben worden sind. Und Seehofer persönlich hat die Abschiebung nach Afghanistan nach dem Sturz der afghanischen Regierung und der Machtübernahme der Taliban ausgesetzt. Und jetzt läuft die Debatte darüber, ob die nicht wieder aufgenommen werden sollen.
Ist eine schwierige Debatte. Klar, es ist Wahlkampf zurzeit. Allerdings in der Innenministerkonferenz hatten das einige CDU-geführte Länder schon vor diesem Mannheimer Attentat gefordert. Jetzt ist die SPD auch soweit, also sagt auch, das muss man prüfen. Die Grünen haben zuerst dagegen gehalten mit der Begründung, ja, also man kann Leute dahin ja nur abschieben, wenn der Staat sie wieder annimmt. Der Staat nimmt sie in der Regel nur an, wenn es ein Abkommen gibt, ein Rücknahmeabkommen. Und sagt Omid Nuripur, wollen wir jetzt wirklich den Taliban, die ja dort regieren, Geld dafür geben, dass die ihre Leute zurücknehmen?
Ja. So, der Bundeskanzler hat sich auch geäußert, der hält sich mit diesen Details erstmal nicht auf, also mit der Frage, wie man das konkret macht, sondern er sagt erstmal in seiner Regierungserklärung diese Woche im Bundestag, solche Straftäter gehören abgeschoben, auch wenn sie aus Syrien und Afghanistan stammen, Schwerstkriminelle und terroristische Gefährder haben hier bei uns nichts verloren. Also markige Worte von Scholz, so kennen wir ihn, er hat ja auch schon diesen Titel im Spiegel damals provoziert, wir müssen mehr abschieben mit einer Äußerung da in dem Interview, war ein bisschen zugespitzt von den Kollegen, aber sei es drum.
Im großen Stil abschieben, oder?
Im großen Stil,
ja. Ich finde auch beachtlich, dass er tatsächlich eine Regierungserklärung zu diesem Themenkomplex hält. Also das Hochwasser kam auch vor und Russland, seine Waffenentscheidung hat er alles unter den Überschrift Sicherheit gestellt. Aber ich finde, er ist da wirklich sehr klar geworden in diesem ampelinternen Streit um die Abschiebung und auch um verschärfteres Vorgehen gegen islamistische Vereine, Leute, die solche Attentate, solche Gewalt gutheißen. Da gab es ja jetzt auch einige, dass dagegen stärker vorgegangen werden muss.
Will er auch abschieben, will er auch als Abschiebegrund verstanden wissen.
Ja, also ich fand, das ist klar, man kann jetzt sagen, erwartbare Debatte, jetzt irgendwie will er gerade auch, weil Wahlkampf ist, da jetzt Härte zeigen und es bleibt vielleicht bei Worten, aber immerhin ist es erstmal ein Paukenschlag.
Ist es, und aber trotzdem, die Frage muss natürlich beantwortet werden, da haben die Grünen ja recht. Wie geht das technisch? Wie will er das technisch umsetzen? Und ganz so leicht wird es nicht. Du hast eben schon gesagt, Nuripur sagt, da wollen wir mit den Taliban, diesem hochterroristischen Regime, dort jetzt wieder irgendwie einen Deal machen, den Geld geben oder die anerkennen diplomatisch. Das traut sich natürlich jetzt gerade keiner zu sagen. Meine persönliche Antwort wäre, ja, warum denn nicht? Also wir haben 20 Jahre lang versucht, die Taliban von der Macht fernzuhalten und sie alle umzubringen, sind damit, nun, das muss man wirklich sagen, phänomenal gescheitert.
Also geben wir ihnen jetzt Geld und finanzieren da ihre Infrastruktur und ihre Armee und
die Frage ist, wie viel
Rückungsapparat ist
ja schwierig. Schön, alles schöne Argumente, sehe ich alles schwierig, aber gehen wir mal davon aus, diese Regierung dort, das Taliban-Regime ist gekommen, um zu bleiben, davon müssen wir leider ausgehen, das haben sie nun irgendwie ziemlich eindrucksvoll unter Beweis gestellt und wir haben sehr viele Afghanen hier bei uns in Deutschland und ich würde sagen, it needs two to tango, heißt es immer. Das Auswärtige Amt begründet immer, warum sie mit irgendwelchen Schurken Deals machen. Die sagen, naja, mit wem sollen wir es sonst machen? Die sind ja nun mal, wir können es ja nicht aussuchen, mit wem wir da tanzen. Und jetzt sind die Taliban da halt am Ruder und wir haben dieses Problem mit den Afghanen. Also ich weiß nicht, aus meiner Sicht liegt das nahe. Und wir erinnern uns, es gibt jemanden, der hat das sehr früh gesagt, Kurt Beck. Man müsse mit den gemäßigten Taliban auch verhandeln können. Das hat ihn fast politisch gekillt. Und ehrlicherweise, ich denke häufiger an ihn zurück und denke, wahrscheinlich hat er recht gehabt.
Ja, ich finde es schwierig. Ich meine, man kann sich jetzt aufregen über 44 Millionen für Radwege in Peru und dann, das finden wir ganz schlimm, aber was wir gut finden, ist, dem Taliban Geld zuzustecken. Es muss ja auch andere Möglichkeiten geben, zum Beispiel, und das ist ja der Punkt, den Scholz vielleicht gemacht hat und aber nicht so deutlich ausgesprochen hat. Er hat gesagt, wir müssen auch Afghanen und Syrer abschieben, aber er hat nicht gesagt nach Afghanistan und Syrien. Ne? Also es gibt natürlich auch das Modell, man schiebt sie in Drittstaaten ab, denen man Geld gibt. Vielleicht ist das eher eine Möglichkeit, da Staaten zu stabilisieren durch das Geld, was man ihnen gibt. Die große Frage ist, man stabilisiert sie mit Geld, instabilisiert man sie vielleicht mit Islamisten. Ne?
Ja, also da sind vor allen Dingen Pakistan und Usbekistan jetzt irgendwie im Gespräch und das sind beides Staaten, wo man sagen muss, okay, schwere Straftäter wegen islamistischer oder terroristischer Straftaten, ob die sich jetzt da so in die Hände klatschen, wenn sie die dann nehmen können, I don't know
it. Mhm. Ja, es ist ein schwieriges Thema und wir behalten das im Auge und es gibt diese Woche viele schwierige Themen. Wir haben uns jetzt noch eins ausgesucht und da holen wir unsere Gäste zu. Wir blicken jetzt auf ein Buch, das ohne Frage das Sachbuch des Monats ist. Vielerorts schon besprochen wurden, auch gelobt wurden. Die Frankfurter Allgemeine schreibt zum Beispiel, die gesellschaftspolitische Dimension der Rammstein-Diskussion ist nicht zu unterschätzen und das macht das Buch so wichtig. Und der Bayerische Rundfunk sagt, dass die Verheißung des Ruhms sexistische Strukturen errichten können, ist die wichtigste Lektion aus diesem Buch.
Es ist erschienen im Eichborn Verlag. Es heißt Row Zero, Gewalt und Missbrauch in der Musikindustrie. Es beschäftigt sich natürlich mit dem Skandal um den Rammstein-Sänger Till Lindemann. Und wir haben nun die Autorin und den Autoren dieses Buches zu Gast und stellen sie nacheinander in unserer gewohnt epischen, biblischen Art und Weise vor.
Okay, also unser erster Gast hat zum ersten Mal bundesweit von sich reden gemacht, als sie 2019 den Deutsch-Französischen Journalistenpreis gewonnen hat mit einer Reportage über die MeToo-Bewegung im Europaparlament. Da war sie gerade Investigativreporterin beim WDR in Berlin und Brüssel. Und danach gehörte sie dann zur Recherchekooperation aus NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Und inzwischen ist sie die Vizechefin des Investigativressorts der Süddeutschen Zeitung und hat unter anderem mit Enthüllungen über Machtmissbrauch und das System Rammstein von sich reden gemacht. Und darum geht es ja heute. Wir sagen herzlich willkommen, Lena Kampf.
Vielen Dank für die Einladung.
Und auch der Co-Autor von Row Zero gibt uns heute die Ehre. Er ist seit Ende vorigen Jahres der Leiter dieser besagten Recherchekooperation von NDR, WDR und SZ. Davor war er Chefredakteur von BuzzFeed News Deutschland und Chef von Ippen Investigativ und hatte mit seinem Team wesentlichen Anteil daran, dass die Affäre um den damaligen Bild-Chefredakteur Julian Reichelt ins Rollen gekommen ist. Er hat 2014 das gemeinnützige Recherchezentrum Korrektiv mitgegründet. Er ist der aktuelle Vorsitzende des Netzwerks Recherche und er ist mehrfach ausgezeichnet, unter anderem vom Medium-Magazin als Journalist des Jahres und als Chefredakteur des Jahres. Und als wenn das alles nicht genug wäre, kommt er auch noch aus der schönsten Stadt des Münsterlandes. Kenner wissen natürlich, welche das ist. Wir freuen uns und sagen herzlich willkommen, Daniel Drepper.
Vielen Dank für die engagierteste Vorstellung, die ich, glaube ich, je bekommen habe.
Ich bin kein Kenner. Was ist denn die Stadt?
Ich glaube, es ist geheim, aber es ist eine sehr schöne Stadt.
Okay, dann lassen wir es geheim. Ja. Ich bin überrascht, du bist auf jeden Fall Hoodie-Journalismus.
Aber nur, wenn ich beim Podcast
sitze. Okay, dann habe ich es nie verraten. Ja, dann würde ich sagen, reden wir direkt über das Buch. Ich will vielleicht vorausschicken, falls sich hier ein Rammstein-Fan herverirrt hat und sagt, diese älteren Herren, wobei das passt ja auch zu Rammstein, reden hier über was sie irgendwie nur aus der Zeitung und
also der ältere Herr, ja. Und die beiden jüngeren Herren und die Dame, meinst du?
Ich meinte jetzt dich und mich. Ach. Wir laden uns hier Gäste ein, um über diese tolle Band abzulässern, obwohl wir keine Ahnung davon. Dazu möchte ich sagen, ich habe mit 20 selbst mal in einer Punkband gespielt und da waren wir Vorband von Feeling B, wo ja zwei heutige Rammstein-Mitglieder mitspielen. Und Feeling B hat mich überhaupt ziemlich geprägt. Und deswegen habe ich auch Rammstein immer im Blick behalten. Ich war auf der ersten Tour von Rammstein, da standen noch die Vorgängerbands, Unstoppables und Feeling B so auf den Plakaten. Vor so 300 Leuten haben die da gespielt. Wir sind dann relativ bald rausgegangen, weil wenn man drei Lieder gehört hat, hat man ja alle gehört bei Rammstein. Aber ich habe das immer mit einer großen Sympathie verfolgt, wie die dieses riesen Ding draus gemacht haben, wie erfolgreich die in Amerika waren und so weiter. Ich habe mehrmals Rammstein-Leute interviewt, Flaker zum Beispiel auch zweimal. Also ich kenne die Band und bin jetzt hier nicht zu Vogue, um darüber zu sprechen und sage deswegen, liebe Rammstein-Fans, lasst euch mal auf das ein, worüber wir heute sprechen. Lasst es mal an euch rankommen und bildet euch dann vielleicht eine Meinung. Wart ihr eigentlich mal auf einem Rammstein-Konzert?
Ja, waren wir tatsächlich, aber zum ersten Mal tatsächlich erst nach der ersten Enthüllung im Juli waren wir hier im Olympiastadion und haben es mal uns gegeben. Und es war auch, muss ich sagen, beeindruckend.
Aber es ist natürlich, wenn man mit dem Blick rangeht, schon in der Recherche steckt, dann ist es alles etwas schal gewesen. Ne? Also dieser, ja, das Berühmteste ist ja die Peniskanone, aber
die gab es ja ganz letztes Jahr nicht, die war ja eingemottet.
Ja, aber ganz das ganze Brachiale wirkt dann etwas anders. Also es gab ja diese Debatte über die Gedichte von Till Lindemann. Auch ich habe das sozusagen eifrig verteidigt, dass es ein lyrisches Ich geben können muss, das auch sowas von sich gibt. Das ist natürlich alles ruiniert durch eure Geschichten.
Ja, also ich glaube schon, dass, oder da sprechen wir auch viel im Buch drüber, dass es natürlich nicht sein kann, dass man Leute dafür verurteilt, für die Kunst, die sie machen. Aber natürlich sieht man das mit komplett anderen Augen, wenn man entsprechende Vorwürfe gelesen, gehört hat oder sogar selbst recherchiert hat.
Das war ja auch ein Thema, was wir immer, ich glaube, wir haben sogar damals über diese lyrische Ich-Debatte gestritten, so ein bisschen, weil ich gesagt habe, naja, weiß ich nicht. Und du warst auf der Meinung, nee, das hat einen doppelten Boden. Ja, da gibt's irgendwie, das meinen die auch ironisch. Das war ja eh bei Rammstein auch immer die Debatte, auch wenn es jetzt um dieses Deutschsein ging und dieses völkische oder dieser nationalistische Anstrich, den die hatten, dass die Verteidiger immer gesagt haben, auch Breton teilweise, naja, das ist natürlich, damit machen die sich ja eigentlich darüber lustig und so. Und bei Lindemann und seinem Frauenbild, ja, gab's ja die gleiche Debatte. Und jetzt stellt man auf einmal fest, den doppelten Boden gibt's irgendwie gar nicht.
Der Verdacht steht zumindest im Raum, ja.
Also was für uns, glaube ich, vor allem interessant war, war, dass wir ja im Gegensatz zu dir, Steven, gar keinen Bezug wirklich zu Rammstein hatten und wir eigentlich ja von anderen Ecken des Journalismus kamen und unser Handwerkszeug auf Rammstein und dann nachher auf die ganze Musikindustrie angewandt haben. Und dass wir aber schon gemerkt haben natürlich, dass es was anderes ist, Dinge über Rammstein zu veröffentlichen, als über irgendein namenloses, gesichtsloses Unternehmen oder irgendein Politiker oder so, weil die Emotionalität so viel krasser ist. Und das, was du sagst, trägt natürlich dazu bei, dass die schon immer polarisiert haben, dass sie schon immer da wussten, wie sie mit der Öffentlichkeit zu spielen haben und dass das natürlich zu dieser wirklich sehr krassen Debatte und diesem krassen Kampf um Deutungshoheit und dieser Politisierung geführt hat, das hätten wir jetzt am Tag der Veröffentlichung auch nicht gedacht.
Und das ist, glaube ich, auch ein Muster, also was man erkennt, das macht es so, glaube ich, schwerer auch für jetzt in dem Fall Frauen, die solche Vorwürfe erheben, wenn jemand quasi das auch auf eine Art verkörpert, also eine gewisse Sicht auf Frauen, sagen wir auch, wenn er in seinen Texten transportiert oder auch in der Kunst transportiert, in Visuals und so weiter. Da kam ja im Sommer ganz oft die Reaktion, ja, was hast du denn erwartet? Da müssen wir sagen, also jetzt, nachdem wir uns eben auch sehr viel mit anderen Fans noch oder anderen Bands und ihren Beziehungen zu Fans, sage ich mal, im weitesten Sinne beschäftigt haben, also man kann überhaupt nicht vom Inhalt der Kunst oder Inhalt der Texte auf ein gewisses Verhalten schließen, weder in die eine noch in die andere Richtung. Mhm. Also ein Kuschelrocker kann sich genauso verhalten wie jemand, der eben solche Texte hat oder Gangster-Rapper oder so. Das ist wichtig zu unterscheiden. Andersrum macht es eben, glaube ich, eher diese dafür Gehör zu finden schwerer, wenn eh diese Verkörperung so da ist.
Vielleicht ist jetzt der Punkt, wo wir diejenigen, die sich noch nicht im Detail damit auseinandergesetzt haben, mal kurz zusammenfassend abholen, was sind eigentlich die zentralen Vorwürfe, die damals, als sie neu aufkamen, über die ihr berichtet habt.
Also wir sind ja eingestiegen, weil im Netz diese Vorwürfe kursierten, dass es rund um Rammstein-Konzerte zu interessanten Gegebenheiten kommt. Da stand im Raum, dass da Frauen systematisch rekrutiert werden für Afterpartys und Sex. Das war erstmal nur ein Verdacht, nachdem Shelby Lynn, diese Nordirin, die auf einem Konzert in Vilnius war und da über ihre Erfahrungen im Netz berichtet hatte, haben sich ja ganz viele gemeldet und da war einfach sehr viel Unklarheit und wir haben dann gesagt, okay, wir wollen das aufklären. Dann gibt es offenbar auch ein großes Aufklärungsbedürfnis. Was ist da eigentlich los? Was ist da dran? Und dann haben wir mit sehr, sehr vielen Personen gesprochen, die eben in dieses Rekrutierungssystem geraten sind auf eine Art, auch das wollten. Ganz viele haben das auch gesucht als Möglichkeit, ihren Stars nahe zu kommen und haben festgestellt, und das ist eben auch Teil unserer ersten Berichterstattung, dass es ein fast industriell anmutendes Castingsystem rund um Till Lindemann gibt, dass da ein ganzes Netzwerk an Personen ihm hilft, diese Fans zu organisieren, im Vorfeld von Konzerten, auf Konzerten, zum Teil auch unabhängig von Konzerten, ihm sozusagen junge Frauen, mutmaßlich mit einem Alterslimit, also deutlich unter 30, ihm zuführt für Partys und für Sex und dass einige eben auch berichten, dass sie nicht mehr ganz selbstbestimmt aus diesen Situationen rausgekommen sind.
Und das ist ja eigentlich der entscheidende Punkt, dass es so ein, ja, wie du sagst, industrielles System oder dass man wirklich, dass es so eine Organisation gab. Da gibt's ja dann diese sogenannte Casting-Managerin, eine russischstämmige Frau, Alena Makeva hieß sie, die diese ganzen Kontakte gemanagt hat und diese Gruppen mit diesen jungen Frauen organisiert hat und so. Der Streit gerade am Anfang ging doch dann oft darum, um dieses genau Freiwillige, weil sehr schnell natürlich gesagt worden ist, naja, ist ja nicht verboten. Es gibt irgendwie junge Frauen, die haben vielleicht Interesse an Sex mit Till Lindemann. Till Lindemann hat vielleicht Interesse an Sex mit jungen Frauen. Und mein Gott, wenn die alle 18 sind, wo ist das Problem? So. Und der Punkt ist dieses Selbstbestimmte. Ne? Ist der Kern des Problems, dass diese Frauen in Situationen gebracht worden sind, wo man sagen würde, da sind sie so ein bisschen überrumpelt worden oder da war es für sie sehr schwer, sich zu wehren oder Nein zu sagen?
Ja, zu wehren glaube ich gar nicht so sehr. Also steht jetzt in dem Sinne keine gewalttätige Überrumpelung im Raum. Also das muss man ganz deutlich sagen.
Na, Überrumpelung muss ja nicht gewalttätig sein.
Nee, genau, nur weil das jetzt sozusagen in dem Zusammenhang fiel. Ich glaube, was es so speziell macht, und das ist ja eben auch gerade die Frage, die wir uns im Buch dann gestellt haben, ist es eigentlich ein Einzelfall oder was macht den Fall auch so vielleicht besonders krass oder so? Also Sex mit Fans und Groupies gab's schon immer sozusagen. Das ist ja auch eine der großen Entschuldigungen oder mit denen das immer so rausgeredet wird. Und wir wollten aber einfach zeigen, dass da, dass das auf eine Art sozusagen zugespitzt ist, das System. Also so organisiert und ja, fast mechanisch ablaufend. Also haben wir es bei anderen Künstlern und Künstlerinnen nicht gefunden. Das ist das Besondere und dass eben die Frauen auch berichten, dass sie tatsächlich gezielt so in Situationen gebracht werden, wo es nicht mehr so ganz einfach ist zu gehen. Also das haben uns viele berichtet, dass sie vielleicht nur rausgekommen sind, weil ihre Freundin dabei war und die sich beide angeguckt haben und gesagt haben, das ist echt mega strange, lass mal abhauen. Es gibt ja auch den Bericht von Kyla Shikes, die YouTuberin, die ein aufsehenserregendes Video da auch gepostet hat letztes Jahr, die auch sagt, Alina Makeva hätte noch auf sie eingewirkt zu bleiben und so. Also man muss schon, und das sagt sie auch ganz klar, das fand ich sehr treffend, weil das aus vielen Gesprächen, die wir geführt haben, auch so ähnlich anklingt. Er sucht sich ja gezielt Fans aus. Das heißt, dieses Machtgefälle, also da ist jemand, der dich total anhimmelt, der ganz jung ist, vielleicht auch ganz wenig sexuelle Erfahrung hat, irgendwie das spannend findet und auch Bock drauf hat. Natürlich gehen die Leute erstmal freiwillig, die Frauen da erstmal freiwillig hin. Und viele haben uns auch berichtet, ja, ihnen war schon klar, dass das vielleicht auch eine sexuelle Komponente hat, aber dass sie eben immer dachten, ich vertraue dem doch, ich kenne den doch, der ist, das ist doch mein Idol und der wird schon nichts machen, was, also ich werde noch eine Chance haben, irgendwie Nein zu sagen. Und dieses System ist aber so drauf eingerichtet, wie so ein, in der Spitze kommt es eben, kann es zu Situationen kommen, in denen die Frauen nicht mehr ganz selbstbestimmt handeln, weil es eben das Ganze drumherum, das ganze Setting so drauf angelegt ist.
Was mir so aufgefallen ist, ich habe auch euren Podcast gehört, da gibt's ja eine Frau, die das dann schildert, die auch am Ende Sex mit Till Lindemann hatte. Name ist eh egal, weil er nicht den echten Namen verwendet. Und die beschreibt es ja so, dass sie wusste, wie du schon sagtest, könnte auch irgendwie eine sexuelle Komponente haben, aber sie rechnet irgendwie damit, naja, dann ist irgendwie eine Aftershow. Also ich glaube, sie geht in ihren Gedanken davon aus, dann will ich es vielleicht auch. Also möglicherweise lasse ich mich ja auf einen Prozess ein und der endet dann irgendwo da, dass ich meinem Star nahe komme und dann ist es irgendwie gut für mich und toll und wie auch immer. Und sie stellt aber irgendwie fest, sie ist so, das findet alles so beiläufig statt. Also sie wird irgendwie geparkt, sitzt dann da auf dem Sofa irgendwie 2 Stunden rum oder wie lange auch immer, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und dann wird sie quasi noch vor der Show in den Nebenraum geführt und deswegen habe ich über Rumpeln gesagt. Und dann kommt es auf einmal sehr schnell zu einem Sex und das ist irgendwie schon wieder vorbei in dem Moment, wo sie eigentlich erstmal realisiert, was ist da gerade passiert.
So. Und ich finde, da ist auch der interessante Punkt, das hört man den O-Tönen ja gut. Diese Freiwilligkeit, ne, wie man das abstufen, also dass er merken musste, dass sie nicht bereit war, auch körperlich zum Beispiel, dass es dadurch Schmerzen gemacht hat, das muss der Lindemann gemerkt haben. Und dann sagte ja, ich habe nicht Nein gesagt, aber, und das ist natürlich wirklich das, was problematisch ist, jetzt gleichzeitig sind aber im vorigen August die strafrechtlichen Ermittlungen, ne, die Staatsanwaltschaft hatte ermittelt, sind eingestellt worden und für viele, nicht nur Fans, auch so Beobachter im öffentlichen Raum, war das Signal, gut, wenn es nicht strafrechtlich relevant ist, ist es dann überhaupt berichtenswert?
Ja, für uns ist total wichtig, dass das ja jetzt im Kern nichts mit unserer Berichterstattung zu tun hat. Wir berichten und die Staatsanwaltschaft ermittelt und das sind 2 verschiedene Schienen. Das eine ist das Strafrecht, das andere ist die öffentliche Diskussion, die wir führen wollen. Und wir, auch die Bewertung unserer Veröffentlichung ist ja eine presserechtliche Bewertung. Ist es in Ordnung gewesen, das zu veröffentlichen, in dieser Form zu veröffentlichen? Welche Belege hatten wir dafür? Und für uns ist total wichtig, dass wir nicht nur darüber berichten können, wenn etwas strafbar ist. So, wir sind ja nicht die Pressestelle der Staatsanwaltschaft, sondern wir wollen ja auch die Möglichkeit geben, dass wir als Gesellschaft uns über Normen, über Moral, über Verhaltensweisen austauschen können und auch sich über sich ändernde Dinge austauschen können. Also vor 30 Jahren hätten Leute anders auf diese Dinge geblickt, als sie heute darauf blicken. Und deswegen war es für uns auch wichtig, diese Sachen fortzuführen, weil wir im Sommer schon häufig die Frage bekommen haben, direkt nach der Veröffentlichung natürlich, aber auch dann bei der Einstellung der Ermittlungen. So, was ist das denn jetzt? Ist das ein Einzelfall? Warum konnte das passieren? Wer wusste davon? Wie reagiert die Musikindustrie darauf? Was sagen die Leute aus dem Umfeld dazu? Und das macht natürlich ganz, ganz viele Fragen und Diskussionen auf, die eigentlich so ein bisschen unbeantwortet geblieben sind im vergangenen Sommer, was der Grund war, dass wir uns jetzt dann ja mit beschäftigt haben.
Till Lindemann und Rammstein sind ja mit sehr bekannten Medienanwälten gegen auch eure Berichterstattung vorgegangen. Da spielte die unter Journalisten berühmt-berüchtigte Kanzlei Scherz-Bergmann hier in Berlin vom Kudamm eine Rolle. Es gab ja jüngst auch eine große Dokumentation über diese Anwälte. Und der Christian Scherz sagt, ich habe fast alles gegen die gewonnen. Wie ist eure Sicht darauf?
Ja, also man muss natürlich das differenzierter sehen. Zum einen ist es so, wir haben zum Anfang zwei Texte veröffentlicht oder zwei Berichterstattungen veröffentlicht. Im NDR und Süddeutsche Zeitung haben ja berichtet. Das heißt, es gibt einen großen Text in der SZ und dann gab es auch eine Berichterstattung im NDR, unter anderem auf tagesschau.de. Und gegen die beiden Berichterstattungen ist ja am Anfang vor allem vorgegangen. Der SZ-Text ist bis heute unverändert. Kein einziges Wort musste geändert worden werden. Wir haben da auch erstinstanzlich in Frankfurt gewonnen. Und das zieht sich jetzt. Also das ist noch nicht rechtskräftig. Da hat er dann geht er weiter gegen vor. Und beim NDR ist es so, dass wir einen Halbsatz aus dem Teaser ändern mussten und dann ein paar Sätze über den Text verstreut hinzugefügt haben hauptsächlich. Also da geht es wirklich um einen Halbsatz, wo strittig ist, ob wir den so schreiben können oder nicht. Und gleichzeitig wirkt es natürlich so, wenn man die Pressemitteilungen der Kanzlei liest oder insgesamt auch die Äußerungen, als hätten wir irgendwie wahnsinnig schlechten Journalismus gemacht oder hätten einfach irgendwie was ins Internet gekippt und er hätte alles wieder weggeklagt.
Ja, das ist ja auch Teil von deren Arbeit. Das kommt ja in dem Film gut raus, dass er sich nicht nur als Rechtsvertreter versteht, sondern auch als Image-Aufpolierer.
Also ich finde es natürlich auch total wichtig, dass sich jeder auch gegen eine mediale Berichterstattung zur Wehr setzen kann, wenn er sagt, das stimmt so nicht. Und wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass alles stimmt und arbeiten auch sehr gewissenhaft daran. Was ich nur schwierig finde, ist, wenn dann ein Gericht sagt, okay, hier ist ein Halbsatz, der muss geändert werden, da wird ein falscher Eindruck erweckt oder da sind keine nicht genug Belege für da, auch wenn wir das vielleicht anders sehen, aber das Gericht hat das jetzt erstmal, auch wenn das noch nicht rechtskräftig ist, geurteilt, dann akzeptieren wir das natürlich auch, aber das dann so darzustellen, dass quasi wir quasi schlecht recherchiert hätten und die viele Sachen dann irgendwie weggeklagt oder wir hätten fast alles gewonnen, hat er ja, glaube ich, in einer veröffentlichten Nachricht geschrieben. Das stimmt einfach so nicht. Und das finde ich dann ein bisschen problematisch auch für den öffentlichen Diskurs, weil es natürlich viele Leute gibt, die große Rammstein-Fans sind, die pressekritisch eingestellt sind, die sich auf all das stürzen und dann solche Pressemitteilungen von so einer Kanzlei für bare Münze nehmen, auch wenn da natürlich ein ganz starkes Framing und harter Spin drin ist.
Ich finde ja, was alleine schon Rechtfertigung genug für eure Berichterstattung ist, ist ja der Fakt, und den kann man auch nicht bestreiten, dass viele Fans ja nicht wussten, worauf sie sich da einlassen und ihnen war gar nicht klar, sie werden hier gerade für so beiläufigen Sex gecastet und durch eure Berichterstattung und die von anderen Medien ist das jetzt zumindest wenigstens klar. Also es gibt jetzt wahrscheinlich weltweit niemanden mehr, der irgendwie unvorbereitet in so eine Situation reinkommt bei einem Rammstein-Konzert und alleine das, würde ich sagen, reicht ja schon, weil das ja auch irgendwie eine Schutzfunktion dann entspricht, weil viele der Frauen ging es ja nachher einfach auch sehr schlecht. Dieser Skandal hat ja so ein bisschen mehrere Phasen, kann man sagen. Also diese Riesenaufregung, dann gab es irgendwie so eine Gegenbewegung, ne? Demonstrationen beider Seiten vor den Konzerten, haben die sich angebrüllt etc. Einstellung, Strafverfahren, hat Steven schon gesagt. Jetzt hatte man eigentlich den Eindruck, es ist fast ein bisschen ruhiger und jetzt macht ihr nochmal einen sehr, sehr großen Aufschlag mit Podcast, mit Buch. Glaubt ihr, ist das jetzt ein Schlusspunkt sozusagen oder denkt ihr, es geht jetzt erst nochmal richtig los?
Also das Buch ist ja entstanden auch aus Hinweisen aus der Branche. Tatsächlich haben sich nach der ersten Veröffentlichung bei uns Frauen gemeldet, die in der Musikindustrie arbeiten und die gesagt haben, diese Diskussion um Rammstein öffnet eine Tür zu den Strukturen dahinter. Wir können jetzt darüber sprechen, was sind eigentlich die Strukturen in der Industrie, die so ein Verhalten mittragen, ermöglichen, bedingen. Und wir suchen gezielt mit euch das Gespräch, weil wir die Hoffnung haben, dass ihr euch das mal anschaut, auch jenseits eines Einzelfalls, eines großen Skandals. Und das hat uns total gereizt, weil wir uns das natürlich gefragt haben. Also wer wusste eigentlich davon? Bei solchen Fragen des Machtmissbrauchs gibt es immer ein System drumherum oder einen Kreis drumherum, die das ermöglicht haben oder einfach nur geschwiegen haben und zumindest irgendwie das wussten, mitgetragen haben. Es hat ja relativ öffentlich stattgefunden. Und wie normalisiert ist so ein Verhalten eigentlich in der Branche? Und deswegen haben wir dann eben diesen Versuch unternommen, wirklich in die Strukturen der Industrie reinzuhorchen und mit sehr, sehr vielen Menschen gesprochen, die eben über andere Künstlerinnen und Künstler was berichten können.
200 rund, habe ich gelesen. Ne?
Genau.
Also das ist wirklich eine große, regelrecht schon qualitative Studie.
Ja, es ist jetzt nicht wissenschaftlich erhoben, das vertun wir natürlich.
Ja, aber die
es ist vor allem auch nicht geschrieben wie eine wissenschaftliche Studie, das wollen wir auch noch.
Ja, nein. Unsere Hörer haben doch einen hohen Anspruch. Ja, aber mein Eindruck ist aber tatsächlich, dass es wirklich noch der Anfang ist. Also wenn man das vergleicht mit Hollywood oder auch irgendwie insgesamt der Filmbranche, was da MeToo ausgelöst hat, soweit ist die Musikindustrie noch nicht. Also Universal hat Abstand so ein bisschen genommen zu Lindemann und Rammstein. Aber ansonsten ist da so ein großes Umdenken. Also zum Beispiel auch die Bewertung von Groupies in den 60er und 70er Jahren. Da habt ihr ja auch Kapitel zu drin. Da musste ich so ein bisschen an Annegret Kramp-Karrenbauer denken. Ja, bestimmt auch. Die kleiner Scherz, die gesagt hat, diese Homosexualität in der Bundeswehr ist ja so verfolgt worden. Und die sagte, das war damals schon nicht okay, auch wenn das Zeitgeist war. Und so kam mir das dann auch vor. Es war damals normal, dass da Minderjährige zu Sexpartys da gelassen wurden. Und ihr beschreibt ganz krasse Fälle, die in der Branche bekannt waren. Und man denkt sich heute, das war damals schon nicht okay, auch wenn es üblich war. Und du hast ja gerade, Lena, so ein bisschen geguckt, als ob du schon den Eindruck hast, es passiert was, ein Umdenken.
Ja, ich glaube, also okay, ganz wichtig, schreiben wir auch ein Vorwort, es sind oft nicht neue Fakten, sondern dieses hat so eine Art Neuvermessung stattgefunden, auch im Zuge von MeToo, auch eine gesellschaftliche Neuvermessung, dass wir eben schauen, wie spielen sich Machtverhältnisse aus, gerade in sexuellen Beziehungen. Und die können vieler Art sein. Und diese Fakten sind nicht neu. Heute irritieren sie uns stärker als eben noch vor 20 Jahren. Und das ist vielleicht auch gut so. Und es gibt viele, und das ist eben etwas, was wir auch im Buch transparent machen wollen oder nach außen tragen wollen, viele in der Branche, die das schon lange irritiert. Und da passiert viel mehr, als man von außen eben denkt. Also es gibt da unglaublich viele Leute, die bei Veranstaltungen, bei Festivals um die Sicherheit sich Gedanken machen, von Fans, aber auch von Mitarbeiterinnen. Es gibt in den Plattenfirmen große Kämpfe darüber, welche Verantwortung man eigentlich trägt, wenn Künstler mit solchen Vorwürfen konfrontiert werden, seien es jetzt Textzeilen oder seien es Vorwürfe in den sozialen Medien oder wie auch immer. Also wie sollen die sich dazu verhalten? Da gibt es eben eine neue Generation, die auch drauf drängt und sagt, wir wollen hinter dem stehen können, was wir eben auch groß machen und nicht sozusagen einfach nur dem Hype auf die Verkaufszahlen gucken. Also da passiert, glaube ich, mehr als wir dachten, als wir angefangen haben. Ich glaube, bisher hat die Branche das ziemlich unter sich ausgemacht und mit dem Buch versuchen wir eben zu zeigen, dass das Anknüpfungspunkte hat an die Gesellschaft.
Es gibt ja viele Musiker, die, sagen wir mal, wenn die Mikrofone aus sind, sagen, naja, also klar, Groupies und so, das gab es bei uns auch, aber so ein System, also so diese organisierte Zuführung, gab es bei uns nicht. Sind euch andere Bands eigentlich bekannt, wo es was Vergleichbares gegeben hat oder gibt?
Also wir haben den Eindruck, dass Lindemann schon eine krassere Organisation dahinter steckt.
Der hat es auf die Spitze getrieben.
Genau, vielleicht auf die Spitze getrieben, aber egal in welches Genre du schaust, natürlich gibt es die Kontakte zu Fans und die werden auch auf eine Art organisiert, weil allein schon, weil die Berühmtheit der Menschen dazu beiträgt, dass du dich nicht einfach irgendwie an eine Bar setzen kannst. Und da gibt es natürlich immer drumherum Leute, die das für dich organisieren. Tokyo Hotel hat das ja mal öffentlich gemacht bei Inas Nacht und sind sehr, sehr, sehr viele Künstlerinnen und Künstler bekannt. Oder Künstlerinnen gar nicht so sehr. Künstler.
Da hätte ich jetzt gerade direkt nachgehakt.
Aber Künstler bekannt, die das. Es ist relativ normal, diese Art von Girl Scouting, also dass bei Konzerten Backstage-Pässe ausgehändigt werden.
Also da, ich habe mit Bela B. gerade gesprochen und ihn auch natürlich auf das Ganze angesprochen. Und er sagt, er habe schon in den 90ern, als er mit seinen Solo-Projekten unterwegs war, bei Bands, die ich jetzt nicht nenne, das gemerkt, dass die so bestimmte Armbändchen austeilen. Ne? Also die gehen dann so, die haben Leute, die gehen durchs Publikum, durch die ersten Reihen und teilen da an die Frauen, wo sie denken, die passen irgendwie für das, was die Musiker sich vorstellen, bestimmte Zugangsarmbändchen. Und das war schon in den 90ern und offensichtlich für alle. Ne?
Ja, und das ist wirklich egal, ob irgendwie Rap, Rock oder Pop und auch immer, also ganz ähnliche Situationen, Leute, die von der Bühne ins Publikum zeigen, hier, du kommst nachher mit, oder Leute, die irgendwie durchs Publikum laufen und dann auf dem Ohrhörer dem Sänger schon während des Konzerts sagen, ich habe hier eine für dich, die ist gerade 18 geworden. Also da gibt es irgendwie ganz viele verschiedene Dinge, die man sieht, aber es ist natürlich vielleicht nochmal was anderes, wenn man für jedes Konzert irgendwie 2 Dutzend Leute in WhatsApp-Gruppen organisiert und die dann, also das ist schon nochmal irgendwie ein anderes Level.
Und diese Kontakte per se sind die auch völlig in Ordnung. Das ist ja nicht sozusagen, das ist ja nichts, also unser Buch dreht sich nicht darum, dass wir sagen, das darf nicht mehr stattfinden, sondern wir bilden ab.
Genau, es gab ja so dieses Argument gegen eure Recherchen, wollen wir zurück in die Adenauer Republik, wo alle total verklemmt und prüde waren und nicht im Backstage-Raum irgendwie auch Sex stattgefunden hat. Aber das ist ja nicht der moralische Punkt, über den wir sprechen, sondern eben genau dieser
das Machtgefälle.
Machtgefälle übereinstimmend.
Ja, und einvernehmlich wer die Verantwortung, also einfach auch eine Bewusstseinsmachung, und das passiert ja, ich meine, Kool Savas hat einen King of Rap, wie er sich nannte, hat ein sehr bemerkenswertes Interview im Spiegel gegeben im Dezember, wo er selber sagt, Sex mit Fans ist echt nicht okay, weil du kannst dieses Machtverhältnis nicht rausrechnen. Mhm. Das gibt es immer, das ist nicht auf Augenhöhe. Also das heißt, da passiert viel mehr auch sozusagen diese Schärfung des Bewusstseins für die eigene Verantwortung, auch bei Künstlern oder in ihrem Umfeld. Und das ist etwas, was wir abbilden. Wir sagen nicht, dass das total unterbunden werden sollte oder dass wir das verteufeln oder so, sondern wir haben zusammengetragen, das passiert und so geht die Branche damit um.
Ich finde diesen Punkt dieses Machtgefälles finde ich total interessant und auch Machtmissbrauch. Jetzt ist es ja so, dass ihr habt eben gesagt, es findet da eine Neuvermessung statt gesellschaftlich. Das glaube ich auch. Und jetzt ist es aber so, dass das Strafrecht ja letztendlich auch etwas ist, was immer aus gesellschaftlichen Normen heraus erwächst. Würdet ihr sagen oder glaubt ihr, dass man irgendwann dahin kommt, dass man sagt, wir brauchen eigentlich einen Straftatbestand Machtmissbrauch, oder ist das so kompliziert, dass man das nie irgendwie in Paragraphen kippen wird, sondern sagt, es muss eher auf so einer moralischen Ebene weiterbleiben?
Es ist halt jetzt schon total schwierig, die bestehenden strafrechtlichen Normen rund um sexualisierte Übergriffe und
Vergewaltigung
und all das umzusetzen, weil es so ein schwieriger Bereich ist, was wir alle wissen, es gibt irgendwie auch häufig keine Zeugen, es ist irgendwie schwierig nachzuvollziehen, wer hat wann wie in welcher Situation Einverständnis gegeben oder nicht. Es ist super schwierig für die Betroffenen, sich dort zu äußern, dieses Verfahren durchzumachen, möglicherweise dann auch ja nicht mehr anonym zu sein. Also es ist, hat schon wahnsinnig viele Probleme und deswegen sagen ja viele auch, die sich schon lange damit beschäftigen und die eigentlich auch gefordert haben, dieses Nein heißt Nein einzuführen, dass sie mittlerweile große Probleme haben, Frauen zu empfehlen, diesen Weg zu gehen und dass sie selber so ein bisschen ratlos sind, wie wir damit weiter umgehen wollen.
Kool Savas sagt, Sex mit Fans ist nicht okay, weil dieses Machtgefälle kriegst du nie weg. Aber ist es nicht in Wahrheit so, dass es in ganz vielen Beziehungen in Wahrheit ein Machtgefälle gibt und dass die Gefahr eines Machtmissbrauchs eigentlich ja immer besteht, wenn zwei Menschen sich treffen, von denen der eine den anderen deutlich anziehender oder also deutlich wichtiger als sich selber einschätzt und dann Dinge tut, um diesem anderen Menschen zu gefallen, dem nahe zu sein, wie auch immer. Also wo ziehen wir da die Grenze oder wo würdet ihr die Grenze ziehen? Ich glaube, jeder kennt diese Fälle aus einem privaten Umfeld, dass irgendwie ne, dann irgendwo gesagt wird, ja, ich habe da bei dem Podcast dran gedacht, da sagt, schreibt eine der betroffenen Frauen irgendwann, als sie dann merkt, was damit ihr passiert ist, ihrer Freundin, der Arsch. Und da habe ich so gedacht, okay, das wird dann auf einmal, das kriegt so eine Note, aber das kennt man aus dem privaten Umfeld auch, da fällt irgendjemand auf jemanden rein und nachher heißt es ja, der Arsch, so. Und hier ist es aber die Grenze, wo verläuft die? Ist es dann wirklich der Promi-Faktor, der das macht oder diese ganze Maschinerie da drumherum? Also wo würdet ihr die ziehen?
Ja, ich glaube, das ist nicht vergleichbar mit Situationen im privaten Umfeld. Natürlich gibt es irgendwie toxische Beziehungen überall und Arschlöcher überall. Aber es ist schon nochmal, also wir sagen immer, in keiner anderen Branche werden Stars so verehrt wie in der Musik. Musik ist was Hochpersönliches, Hochemotionales, weil wir das uns unser Leben lang begleitet. Wir haben eine ganz hohe Identifikation mit Musikerinnen und Musikern. Und gerade wenn man sich anschaut, also jetzt mal konkret am Beispiel Till Lindemann, ich meine, das ist ein Weltstar, Millionär oder weiß ich nicht, aber jedenfalls hat er sehr, sehr viele Ressourcen finanzieller und auch anderer Art zur Verfügung und kann sich im Zweifel die Anwälte leisten, die er jetzt bezahlt und er hat natürlich einfach einen ganz anderen Status. Also das ist, man muss es schon an einem Art Status festmachen und diese Fans sind einfach Fangirls. Also die idolisieren ihn. Wir haben uns ja auch viel mit jetzt Fankultur auseinandergesetzt. Was macht das mit einem? Per se denkt man kennt diesen Star und erwartet etwas Gutes von ihm. Also wir haben eine andere Frau interviewt, die länger zurückliegende Vorwürfe auch erhebt, zum unter anderem gegen Flake, aber auch gegen Till Lindemann. Die sagte, ich bin zu denen ins Auto gestiegen, weil ich dachte, die machen ja nicht, die sind berühmt, die können sich das nicht leisten. Und ich hatte da überhaupt keine, ich hatte überhaupt keine Scheu und keine Angst, weil ich dachte, ich kenne die. Und die sind irgendwie gut. Und das ist, glaube ich, das, was nicht zu unterschätzen ist, das, was Fantum sozusagen auch in dieser Beziehung macht. Und insofern ist es schon nochmal abzugrenzen. Ich würde sagen, dieser MeToo-Begriff ist ein bisschen schwierig in dem Fall. Das ist ja auch so ein bisschen so ein verallgemeinernder Begriff. Wenn man den klarer abgrenzt, jetzt zum Beispiel von Fall Weinstein, da war es ja eine klare berufliche Abhängigkeit. Also Weinstein konnte deine Karriere machen oder er konnte sie zerstören. Und das ist natürlich nochmal eine,
das ist der Druck, der Druck
da ist eine andere, ja, und auch eine klarere Abhängigkeitsbeziehung. Aber die gibt es zwischen Fans und dem Weltstar natürlich auch.
Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich das alles nochmal genauer durchlesen wollen, wie weit ist die Musikindustrie wirklich? Wer hat gesagt, so kann es nicht weitergehen? Und welche Fälle sind dokumentiert, dann können Sie das machen im neuen Buch Row Zero, Gewalt und Machtmissbrauch in der Musikindustrie von Lena Kampf und Daniel Treppe. Und wir sagen beiden herzlichen Dank fürs Dabeisein.
Vielen Dank euch.
Danke.
Das letzte Wort.
Ja, das war diese Woche das etwas vertiefte Gespräch über diesen Skandal, über den wir damals, als er sich gerade entfaltet hatte, auch viel gesprochen haben. Deswegen fanden wir es wichtig, da auch nochmal dran zu bleiben. Wir hoffen, Sie fanden das interessant, auch wenn Sie keine Rammstein-Fans mutmaßlich waren, auch vor dem Skandal nicht. Egal. Jetzt ist es an uns, Tschüss zu sagen. Wir wollen vorher noch mal kurz sagen, Europawahl behalten wir natürlich auch im Auge. Ein Ergebnis gibt es schon. Die unter 18-Jährigen haben gewählt in Deutschland.
Und?
Erstmals dürfen auch 16- und 17-Jährige jetzt zur offiziellen Wahl gehen. Aber an Schulen organisiert ein bestimmter Träger auch quasi Europawahlen. Und da haben die jungen Leute gewählt. Und die Ergebnisse sind schon veröffentlicht. 60.000 junge Menschen haben teilgenommen. 875 selbstorganisierte Wahllokale. Und stärkste Kraft? U18?
Grüne.
Falsch. Grünen sind überall im Faschist. Ah. Ja. Aber auch überraschend, wahrscheinlich Ausweichstimmen, knapp 20% für die SPD und ebenso etwas weniger, aber zwischen 19 und 20% CDU-CSU.
Ah, die Teens wollen die GroKo.
Teenies sind zurück bei den Volksparteien und dann mit einigem Abstand beide auch gleich platziert, die Grünen mit knapp 14 und die AfD mit knapp 14. Mhm. Linke ist noch dabei, Tierschutzpartei. So, das sind so, wie die jungen Leute wählen. Mal sehen, wie sich das dann unterscheidet.
Aber ich habe bei der letzten Bundestagswahl gelernt, dass die FDP so stark bei den jungen Leuten ist. Wo sind die?
Da sind viele Essays drüber geschrieben worden, warum die Jugend jetzt so liberal tickt.
Genau.
Die FDP hat hier abgeschnitten mit 4,1%.
Okay, das ist interessant und zeigt irgendwie dann doch, dass der Hype schon wieder vorbei ist und bestärkt mich ein bisschen in dem Verdacht und in der These, die ich die ganze Zeit hatte, dass der Grund dafür, dass die FDP bei der letzten Bundestagswahl bei jungen Leuten so hoch im Kurs stand, vor allen Dingen eine Folge der Lockdowns war.
Ja, weil die FDP die Anti-Lockdown-Partei war. Ja, das kann gut sein. Apropos, kommt nicht mehr vor in den Umfragen. Die Sonntagsfrage für die Bundestagswahl ist neu rausgekommen und da kommt die Linke nicht mehr vor in der Statistik. Kein Balken mehr, sondern die, wir sind jetzt unter 3%, werden zu sonstiger gerechnet. Also der Haushalt Lafontaine-Wagenknecht, die zweite Partei kaputt gemacht.
Wir sagen herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch und Ihnen da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonnieren Sie uns, bewerten Sie uns und kommen Sie nächste Woche wieder.
Das letzte Wort hat jetzt der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius, der sich in einer Bundestagsdebatte eine Frage gestellt hat, die ich mir in diesem Podcast auch häufiger schon gestellt habe. Wir sagen Tschüss und bis nächste Woche.
Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob mir die Bemerkung gestattet ist, aber manchmal wundert man sich über den intellektuellen Gehalt einer Fragestellung.